Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 313, 1. Korinther 12, 4-11.
Charismatische Menschen, haben sie den göttlichen Geist? Kennen Sie Menschen mit einem ausgeprägten Charisma? Sind Sie von ihnen fasziniert oder reagieren Sie eher skeptisch? Können Sie auch sagen, warum Sie so reagieren? Woher nehmen Sie Ihr Urteil? Paulus hat sich in seinen Briefen intensiv mit den charismatischen Kräften in den Gemeinden beschäftigt. Vor allem, weil sie so viel Streit hervorriefen. Sein Urteil ist klar und eindeutig. Und zwar so eindeutig, dass wir uns auch heute noch davon leiten lassen können. Wir hören einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief des Paulus, Kapitel 12, Abvers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Ja, diese Geistesgaben, das sind schon geheimnisvolle Phänomene, oder? Ja, im Griechischen heißen sie Charismen, kommt von Charisma. Charisma ist eigentlich eine solche Geistesgabe, aber heute wird Charisma auch ganz anders verstanden. Das ist so die Ausstrahlung eines Menschen. Eine Ausstrahlung, die ihm irgendwie die Fähigkeit verleiht, andere Menschen zu begeistern, also auch Einfluss zu nehmen. Das sind Menschen, die auch dann Macht haben aufgrund ihres Einflusses, die auch in der Lage sind, mit ihren charismatischen Fähigkeiten andere zu manipulieren. Manchmal sagt man auch populistisch dazu. Ja, aber eigentlich ist ein Charisma eine göttliche Gnadengabe, also ein Geschenk Gottes. Naja, faktisch mit dem, was heute unter Charisma verstanden wird, das sind meistens eher satanische Verführungsgaben. Ja, Paulus betont einzig und allein die segensreiche Quelle von Charismen, von Geistesgaben, nämlich den göttlichen Geist. Also er sagt, verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, der diese Gaben verschenkt. Es gibt verschiedene Ämter. Ja, eigentlich ist das eine Übersetzungsfrage. Eigentlich ist damit gemeint verschiedene Dienste. Aber es gibt einen Herrn, also einen Kyrios, einer, der eigentlich über allem steht, egal welche Dienste die Einzelnen verrichten. Es gibt verschiedene Kräfte, sagt er. Oder man kann auch übersetzen, verschiedene Wirkungen. Aber es ist ein Gott, der das bewirkt. Er wirkt das alles in allen, also in jedem Einzelnen. Warum betont Paulus diese Einheit? Ein Geist, ein Herr, ein Gott. Naja, das hat ganz konkrete Hintergründe. In Korinth gab es massive Streitigkeiten, Eifersüchteleien, wechselseitige Abwertungen. Sie haben dann auch dort Gaben gekannt, verschiedenster Art, und dass diese Gaben aber, die haben die Betreffenden ausgezeichnet, sie waren dadurch etwas Besseres, sie waren erhaben, etwas Besonderes im Vergleich zu anderen, die diese Gaben nicht besessen haben. Sie hatten natürlich auch verschiedene Ämter oder Dienste, aber diese Ämter waren dann dasjenige, was sie dazu gebracht haben, dass sie das Sagen hatten, dass sie also da mit diesen Ämtern auch Macht ausüben konnten. Sie gaben denjenigen, die diese Ämter hatten, einen Status, und andere, die dann eifersüchtig waren, haben ihnen diesen Status geneidet. Ja, und dann haben sie natürlich die Kräfte und oder die Wirkungen, die es dort gab. Die einen haben sie hoch bewertet, die anderen niedrig. Die einen waren halt wichtiger und die anderen unwichtiger. Und die Menschen, die halt diese Kräfte in irgendeiner Weise hatten, wurden dann ebenfalls in solche Kategorien einsortiert. Naja, eigentlich, seien wir ehrlich, sind diese vermeintlichen Geistesgaben eigentlich ein Kennzeichen von Blendwerk. Sie sind vergiftend für das ganze Klima, weil nämlich Hochmut und Ehrsucht, Eifersucht, Herrschsucht und Neid das Wesentliche ist, was davon dann durchdrungen wird. Und damit sind sie eindeutig keine Geistesgaben von Gott. Weil Gabe heißt ja, es ist ein Geschenk. Und damit ist es ein Geschenk Gottes, also ein Geschenk des göttlichen Geistes. Und solche Geistesgeschenke können nicht mit solchen Satansbeigaben gemischt werden. Das funktioniert einfach nicht. Und wichtig ist auch, dass da mit diesen Geistesgaben jetzt nicht die eigentlich allgemein bekannten und üblichen, man kann sagen, Naturbegabungen gemeint sind, sondern das sind immer Sonderbegabungen, die aus der Segenswirkung Gottes kommen. Das ist völlig unüblich. Also es ist nicht zum Beispiel Intelligenz oder Redefertigkeit oder Organisationstalent oder die Fähigkeit, gut zu kommunizieren, mit dem Charme andere Menschen in irgendeiner Form zu erreichen. Ist auch keine Gedächtnisleistung oder eine Fingerfertigkeit. Das sind alles Naturbegabungen. Und die können völlig ohne den göttlichen Geist einfach jeden Menschen in irgendeiner Weise bereichern. Natürlich geht das. Ja, und die Korinther zum Beispiel waren besonders fasziniert vom Zungenreden. Das Zungenreden, also in einer unverständlichen Sprache zu reden, das war für sie sowas wie ein äußerer Beweis für die höheren Geistesgaben. Jemand, der Zungen reden konnte, der war dann in der Hierarchie ganz oben angeordnet. Und das ist klar, solche äußeren Dinge sind perfekt für Blendwerk geeignet. Aber die eigentlichen Geistesgaben, die sind innerlich, sie sind verborgen. Sie sind zum Bluff schlichtweg nicht geeignet. Ja, Zungenreden, das gibt's auch heute noch, dass das so ein Beweis zu sein scheint für die Geisteserfülltheit. Ist äußerst beliebt jedenfalls. Was betont jetzt Paulus? Dass alle Charismen, alle wirklichen Charismen aus einer Quelle kommen. Und diese eine Quelle, das ist Christus, also derjenige, der als Gott uns den Zugang zum göttlichen Geist ermöglicht. Diese Geistesgaben, die können nicht erworben werden. Egal durch welche Form von Frömmigkeit. Sie können auch nicht gewollt werden in irgendeiner Weise. Sie können also nicht erzwungen werden, mit keinem Mittel der Welt. Sie sind ein freies Geschenk. Ein freies Geschenk als eine Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, der Heilige Geist. Ne? Seltsam, wie man immer wieder und immer wieder diesen Heiligen Geist so als ein seltsames, eigenständiges Phänomen betrachtet, obwohl es eigentlich die Liebesmacht Gottes ist. die Liebesmacht, der wir uns hingeben können und die in uns dann eine tiefe Veränderung bewirkt. Auch diese Geistesgaben, sie entstehen nur aufgrund unserer Liebesbeziehung zu Jesus, aufgrund dessen, dass wir mit ihm verbunden sind. Wenn diese Liebe fehlt, fehlt jede Geistesgabe. Punkt. Und wenn jemand, der sie mal vielleicht hatte, diese Liebe verliert durch seinen Hochmut, da kann man wirklich nur sagen, ist die Liebe weg, ist die Gabe weg. Und jede Ehrsucht und jede Form des Hasses blockiert die Liebe und damit auch alles, was Geistesgabe genannt werden könnte. Natürlich hat man das nicht so gerne, dass man sowas verliert. Das lässt sich ja auch kompensieren, ne? Durch geistvolles Gehabe. Man kann sowas ja äußerlich imitieren. So dieser imitierende Bluff, diese Hochstapelei, die kann, wenn sie sehr ausgeprägt wird, durchaus Faszination und einen sogenannten Glauben daran erzeugen. Das hat seine eigene Anziehungskraft. Das ist ja das Verblüffende, dass sogar die satanischen Kräfte, also die bösartigen Kräfte, die Lügenkräfte, wenn sie nur faszinierend genug geäußert werden, dass sie durchaus eine Art von Macht haben, dass sie die Menschen so faszinieren, dass sie gerne daran glauben, weil sie irgendwie den Eindruck gewinnen, da können sie daran teilhaben. Ja, und alle Ämter, die auf diese Weise angestrebt werden und die man dann auch mit entsprechendem Gehabe zelebriert, sind garantiert geistlos. Ja, auch die geistgetragenen Dienste, von denen Paulus hier redet, das sind keine Ämter in diesem Sinne. Es sind die Aufgaben. Es sind Aufgaben zum Nutzen aller. Und das ist immer ein ganz wesentlicher Aspekt. Der Geist in einem Menschen ist immer zum Nutzen aller tätig. Er dient nie dazu, dass man sich selbst beweihräuchert oder dass man selbst in irgendeiner Weise in eine egozentrische Form von Ekstase gerät und das als solches genießt. Nein, es sind immer Kräfte, die den anderen dienen. Ja, und zu dienen, das ist hier überhaupt keine Pflicht, sondern das ist ein Bedürfnis, das aus der Liebe derer entsteht, die von diesem Geist erfüllt sind. Sie machen das gerne und sie leben das auch gerne für andere. Ja, es sind ja diese Geistesgaben, die Paulus jetzt aufzählt, die sind natürlich nur beispielhaft. Das ist dasjenige, was ihm jetzt zugetragen wurde von den Korinthern, womit sie ganz besonderen Streit hatten. Da geht es zum Beispiel um das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Weisheit, Sophia, kommt bei uns auch in dem Wort Philosophie zum Beispiel vor. Und Wort der Erkenntnis, Gnosis. Und dann denkt man sich, ja, ja, kluge Dinge, kluge Erkenntnis, das haben doch alle irgendwie. Das ist aber kein intellektueller Vorgang. Wenn wir etwas intellektuell erkennen, dann machen wir das dadurch, dass wir Muster, wiederholende Dinge in der Wirklichkeit erkennen, dass wir daraus Regeln ableiten, dass wir auf diese Art und Weise auch überprüfen, ob diese Regeln auch für andere Gegebenheiten gelten, dass wir Wahrscheinlichkeiten berechnen und dass wir aufgrund dessen die Welt einteilen in die Regelhaftigkeit, die wir erkennen können. Das ist bei den Geistesgaben völlig anders. Dort geht es um eine ganz andere Form von Erkenntnis oder Weisheit. Hier geht es darum, dass man ein Gespür entwickelt für den Liebeswillen Gottes. Wie sich dieser Liebeswille in der jeweiligen Realität äußert, wie er sich in den Menschen äußert, wie er sich in ihren Schicksalen äußert. Und dieses Gespür zu bekommen und ein Verständnis dafür zu bekommen, das ist natürlich nur dann möglich, wenn unsere eigene Liebe an die Liebe Gottes irgendwie angeschlossen ist, sodass wir dieses Gespür als einen inneren Zugang überhaupt bekommen können. Das heißt, es geht hier um Einsichten in innere Wahrheiten, die natürlich auch sich in konkreten Situationen dann äußert. Das sind Situationen, die jetzt nicht durch Logik ableitbar ist. Das heißt also, nachvollziehbar für andere im Sinne einer beweiskräftigen Ableitung ist dann gar nicht möglich. Aber andere, die dieses Gespür ebenfalls haben, die werden dann spüren, das ist einfach wahr. Aber wie kann man das vermitteln? Man kann es nicht so vermitteln, wie man Mathematik vermittelt oder physikalische Gesetze, die man überprüfen kann, sondern man kann es nur häufig aufwendig sprachlich mitteilen, zum Beispiel bildhaft, mit Metaphern, mit Analogien oder Ähnlichem. Ja, sogar der wahre Glaube ist offensichtlich eine Geistesgabe. Das ist nicht ein blindes, jetzt irgendwie für wahr halten oder ein stures Festhalten an Dogmen. Ich glaube und ich will glauben und ich halte daran fest. Oder ich halte es einfach für wahr, weil das wurde mir gesagt und ich will glauben, also glaube ich daran. Nein, das ist ein ganz tiefes Vertrauen in den Gott, den man liebt. Also ein Vertrauen in die Liebe selbst. Und zwar, das ist das wieder Wichtige, auch hier zum Nutzen aller. Ein Glaube, der zum Nutzen aller wirksam wird. Was ist denn damit dann gemeint? Ein Glaube, der als wirksames Vorbild dort für andere erfahrbar ist, der das Vertrauen anderer weckt und stärkt, der sich auch durch einen festen, klaren Willen ausdrückt, der ganz klare, nachvollziehbare Werte in sich trägt, der eine zielstrebige Geduld hat für das, was er anstrebt, auch so etwas wie eine tiefe Anständigkeit, die damit verbunden ist, und natürlich auch eine Gelassenheit und ein Seelenfrieden. Wer so glaubt, der ist in der konkreten Situation mit anderen Menschen wie ein Fels in der Brandung. Er ist nämlich unerschütterlich verankert in der Liebe Gottes. Genauer formuliert natürlich, in der Liebe zu Christus. Ja, dann spricht Paulus noch von der Gabe, gesund zu machen, als ein Beispiel. Ja, ein Mensch, der aus der Tiefe heraus glaubt, hat durchaus auch eine Tiefenwirkung auf die Seele anderer. Und damit entsteht auch eine Tiefenwirkung auf den anderen so, dass er sich für den Geist Gottes öffnen kann. Und das hat eine Rückwirkung, eine massive Rückwirkung, auch psychosomatisch, auf den eigenen Körper. Die Regelkreise, in der unsere Psyche, also unsere Seele mit unserem Körper verbunden ist, werden dadurch angeregt. Und auf diese Art und Weise kann tatsächlich auch so etwas wie eine heilsame Wirkung von jemandem ausgehen. Dass dann darüber hinaus noch über das Gebet so etwas wie eine Art von Wunderwirkung möglich ist, das ist dabei gar nicht ausgeschlossen. Aber es geht jetzt hier um eine geistige Wirkung, die sich einfach aufgrund der inneren Kraft der Wahrheit und aufgrund dessen, dass ein Mensch wirklich zutiefst seinem Gott vertraut, auf andere möglich ist. Und das ist mehr als nur so der Placebo-Effekt, dass jemand glauben muss, damit dann auf diese Art und Weise etwas bewirkt wird. Und der ist manchmal ganz schön mächtig. Es ist jedenfalls ein starker Anstoß zur Selbstheilung. Und das ist die eigentliche Heilung, wenn es uns gelingt, durch unser Vertrauen auf das, was in uns wahr werden will, wieder in eine innere Ordnung zurückzukehren. So ein ganz kleines Beispiel haben wir ja auch, wie sich Schmerzempfindung zum Beispiel verändern kann. Wenn eine Mutter ihrem Kind, nachdem es sich irgendwie verletzt hat, dann sagt, komm, ich pust jetzt mal, damit das weggeht. Und interessanterweise geht der Schmerz auch weg. Ja, es wird deutlich besser. Das Kind glaubt der Mutter und das Pusten erzeugt dann in dem Fall aufgrund seines Vertrauens eine Rückwirkung im Sinne dessen, dass der Schmerz nachlässt. Und der Schmerz lässt ganz besonders gut nach, wenn wir uns mit unserem Lebensschicksal versöhnen können, wenn wir uns nicht immer unentwegt aufbäumen gegen das, was uns widerfährt, sondern wenn wir beginnen, vertrauensvoll darauf zu vertrauen, dass derjenige, der uns geschaffen hat, uns auch begleitet und dass er letztendlich einen guten Weg für uns vorgesehen hat. Ja, dann kommt noch eine weitere Geistesgabe, die prophetische Rede. Eigentlich wird das Wort Weissagung hier verwendet. Tja, da gibt es ein typisches Missverständnis, dass das alles nur so auf die Zukunftsvorhersage konzentriert ist, wie die Hellseher oder diejenigen mit der Kristallkugel, die dann sagen, ja, du wirst dann da und dort den und den kennenlernen. Nein, Propheten haben ganz andere Aufgaben. Das war sozusagen nur so eine Art von Nebenwirkung. Sie haben die Aufgabe, im Namen Gottes Zusammenhänge aufzuzeigen. Sie haben die Aufgabe, Mahnungen auszusprechen. Auch Warnungen. In dem Sinne, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr. Häufig sind diese Warnungen ausgesprochen vernünftig, ergeben sich aus den jeweiligen politischen Zusammenhängen. Ja, und sie haben natürlich die Aufgabe, auch die Angebote Gottes auszuformulieren und mitzuteilen, wenn ihr umkehrt, wenn ihr bereit seid, euch wieder eurem Gott anzuvertrauen, dann wird das alles nicht passieren. Und was ist das alles, dieses prophetische Reden? Predigen. Ja, sie haben gepredigt. Und von dieser Warte aus müsste eigentlich jede heutige Predigt eigentlich eine prophetische Rede sein. Prophetische Rede und Predigt ist ein Synonym. So was ist natürlich auch nur mit Hilfe des Geistes möglich und nicht durch die Ausbildung. Man kann natürlich lernen zu predigen im üblichen Sinne. Dafür ist Ausbildung vielleicht ganz gut. Aber aus dem Geist heraus zu predigen, das geht nur, wenn man diese Geistesgabe in sich bereit ist, entwickeln zu lassen. Ja, und da gibt es eine interessante Gabe. Die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Außerordentlich wichtig, denn alles, was sich in irgendeiner Weise äußerlich darstellen lässt, was man also zeigen kann, in Wort und Tat, im Gestus, in Mimik und was auch immer, alles, was äußerlich darstellbar ist, kann von der Lüge oder vom Bluff verwendet werden. Kann eine Verführung sein und kann sich als von Gott inspiriert behaupten. Das ist überhaupt ganz einfach, weil es ja eine äußerliche Form ist. Rein äußerlich betrachtet ist das nicht überprüfbar. Man kann an dem Gesicht eines guten Lügners nicht ablesen, dass er lügt. Er kann alles behaupten. Und wenn er sozusagen geschickt genug ist, kann er auch den Eindruck erwecken, er sei jetzt vom göttlichen Geist durchdrungen. Deswegen ist es so wichtig, dass man das wirklich überprüfen kann, dass man die Fähigkeit hat, die Geister, von denen die Menschen jetzt in dem Falle getrieben werden, wirklich zu unterscheiden. Ja, wie geht das? Dazu ist so etwas wie ein innerer Sinn für den Wahrheitsgehalt dessen, was andere Menschen tun, notwendig. Und Wahrheitsgehalt heißt nicht, dass sie den entsprechenden Dogmen gemäß Dinge sagen oder tun, sondern das ist der Liebesgehalt. Sogenannte charismatische Selbstdarsteller, die also den Eindruck erzeugen, dass sie Charisma haben, erzeugen Faszination. Und ihre Rituale und Formeln, die wecken auch das Bedürfnis, dass da eine magische Macht wirksam wird, an die man sich gerne anschließen möchte. Aber wie viel Liebesgehalt, also wie viel eigentlicher Wahrheitsgehalt da drin steckt, das kann man wirklich nur erkennen dadurch, dass man es spürt, dass man einen inneren Sinn dafür hat, was wahr ist. Nicht umsonst spricht Paulus hier von der mancherlei Zungenrede ganz am Schluss. Er nennt das bewusst als allerletztes. Denn eigentlich ist das ja nichts anderes als eine innere Anbetungsform und in Wirklichkeit Privatsache. Wie und auf welche Art und Weise ich mich meinem Gott hingebe und wie ich ihn anbiete und wie ich mich von ihm erfüllen lasse, ist meine Sache. Und wenn mir das gut tut auf diese Art und Weise, ist das in Ordnung. Entscheidend ist für Paulus auch hier immer zum Nutzen aller. Und wenn ich jetzt demonstrativ in irgendeinem Gottesdienst meine Zungenredenfähigkeit zur Schau stelle, dann nutzt das niemandem. Es gäbe nur einen Nutzen, wenn auch eine Geistesgabe anderer da ist, die dieses Zungenreden auszulegen, also zu übersetzen in der Lage wären. Tja, und als vermeintliche Demonstration eigener Geisteserfülltheit ist das natürlich offen für jeden Lügengeist, unüberprüfbar, außer natürlich für die geistige Gabe der Unterscheidungsfähigkeit. Deswegen sagt ja Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher 6,21, prüft alles, das Gute behaltet. Also er ist da schon dafür, dass wir kritisch prüfen. Aber interessant ist der Text direkt davor. Da sagt er nämlich auch, den Geist löscht nicht aus. Und prophetische Rede verachtet nicht. Also das heißt, es gibt diese Geistesgaben. Prüft sie wirklich. Und es gibt prophetische Rede, also es gibt Predigt, die innerlich von Gottes Geist erfüllt ist. Verachtet sie nicht und löscht den Geist nicht aus, indem ihr in Äußerlichkeit und in äußerlicher Abwehr von allem erstarrt. Und dann in dem Text unmittelbar danach, da heißt es, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und interessanterweise ist das Böse offensichtlicher, als viele es wahrhaben wollen. Es ist ja so, wirklich Geistvolles ist naturgemäß beliebt. Es bringt nämlich Segen und es erzeugt bei den Menschen, die es erfahren, auch Dankbarkeit. Und das sogenannte Böse will davon profitieren. Möchte von der Dankbarkeit profitieren, möchte beliebt sein. Also imitiert es diese Erscheinungsformen. Aber der Segen fehlt. Und wenn der Segen fehlt, dann erzeugt das Mangel, dann erzeugt das das Gefühl von Leere, von Bedürftigkeit, von Lebenshunger und aufgrund dessen eine starke Neigung, auch der Lüge zu glauben. Weil die könnte ja wahr sein. Und das wäre doch was, wenn sie wahr wäre. Dann kann man nämlich selbst ein Teil dieser vermeintlich geistvollen Lüge werden. Also prüft alles. Und prüft alles heißt, ist die Liebe. Die Liebe Christi wirklich die Quelle. Eine Liebe ohne Hass, ohne Abwertungen, ohne Verurteilungen. Und wie können wir das prüfen? Nur mit unserem zentralen Liebesorgan. Und zwar nur dann, wenn dieses Liebesorgan sich der Liebe Christi hingibt. Wir nennen das unser Herz.